Heute im Pixel Pommes Podcast 10 interessante Fakten zu Tetris. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Was kann man zu Tetris allgemein eigentlich noch sagen? Ihr kennt das Game, wir kennen das Game alle seit 35 Jahren in- und auswendig. Jeder hält sich für einen Experten, aber nur die wenigsten können es wirklich gut meistern. Und ja, ich dachte halt, zu diesem halbrunden Geburtstag müssen wir nicht allzu sehr zelebrieren. 35 ist jetzt auch kein besonderes Alter in dem Sinne. Aber dennoch soll es nicht unerwähnt bleiben, denn am 6. Juni war es soweit. Tetris wurde 35 Jahre alt. 1984, an besagtem Tage, wurde es für den Elektronika 60-Rechner erstmalig vorgestellt in einer spielbaren Version. Und viel ist seitdem passiert. Wir haben aber nun schon ziemlich viele Rückblicke zu Tetris gehabt. Und den werde ich definitiv auch noch machen, weil ich ihn einfach bei Pixel Pommes im Podcast haben möchte. Allerdings zum 40. Geburtstag und nicht zu so einem Halbrunden. Ich habe gedacht, wir besprechen heute 10 interessante Fakten zu dem Spiel. Ich habe einiges recherchiert und vor allen Dingen auch alles mit Quellen belegt, damit wir hier nicht solche Artikel haben, wo irgendwie dann, beziehungsweise einen Beitrag haben, eine Episode haben, wo dann irgendwie der Verdacht aufkommt, ach, könnte das wirklich passiert sein? Ist das vielleicht übertrieben? Nein. Alle 10 Fakten, die ich hier rausgesucht habe, habe ich entsprechend auch mit Quellenangaben in den Shownotes belegt, sodass ihr euch auch selbst davon überzeugen könnt, dass das wirklich so passiert ist, dass es wirklich gestimmt hat. Und vor allen Dingen könnt ihr auch da, das war eigentlich der Hauptgrund, euch entsprechend weiter informieren, falls euch einer der Fakten besonders interessiert. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr findet die Episode genauso cool wie ich, denn ja, wir haben ja jetzt heute ein bisschen anderes Format, in dem Sinne, dass ich nicht ein Spiel komplett von vorne bis hinten vorstelle und dann irgendwie dazu rede, sondern eben habe einfach nur einen Teilbereich, in dem Falle 10 interessante Fakten rausgesucht. Vorab möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich bei Leo von retropixels.at bzw. dem Retrolog-Podcast bedanken. Vielleicht habt ihr es schon mal auf Twitter gelesen, und zwar meine Freundin und ich gehen von Zeit zu Zeit geocachen. Und eine besondere Form von Geocaches bzw. ein Feature von Geocaches sind Trackables, also Gegenstände, die von Geocache zu Geocache reisen können, indem Geocacher sie mit transportieren. Und so quasi einmal die ganze Welt umrunden können. Oder je nachdem, was man sich als Ziel wünscht, können diese Gegenstände schon entsprechend sehr weit reisen. Und eine besondere Form der Trackables sind die Geocoins, also wunderbar hübsche Münzen, die sind dann graviert oder bedruckt, je nachdem. Und die sind oft sehr schön anzusehen und auch zu sammeln, also in seinem Inventar zu sammeln, indem dass man sie quasi discovered hat. Und tatsächlich habe ich von Leo per Post 2 Geocoins bekommen. Und zwar eine von seinem Podcast, von Retropixels, also von seiner Website Retropixels.at und dem Retrolog-Podcast und eine Pixel-Pommes-Coin. Und mit der Pixel-Pommes-Coin habe ich wirklich nicht gerechnet, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Das sind die wahrscheinlich schönsten Geocoins auf der ganzen geocaching.com-Website und die werde ich tatsächlich bald dann auf Reisen schicken bei unserem nächsten Geocaching-Ausflug. Nochmal vielen herzlichen Dank, Leo, dafür. Ich freue mich wirklich und ich hoffe, dass die beiden weit kommen und vielleicht auch von euch irgendwann mal discovered werden. Also falls ihr auch unterwegs seid, und zufällig irgendwann, es wäre ein Riesenzufall, aber es wäre wirklich cool, falls ihr mal eine davon discovern könnt. Würde mich freuen, meldet euch, falls das passieren sollte. 35 Jahre sind ja schon eine ganze Menge. Tetris ist ja wirklich ein Urgestein in der Spielebranche sozusagen und viel hat sich getan in den letzten 35 Jahren. Es gab viele Varianten von Tetris. Es wurde oft portiert und es wurde auch immer weiterentwickelt, das Prinzip, aber letztendlich ist alles um das eigentliche Basis-Game drumherum entwickelt worden. Denn die Modifikationen, also andere Spielmodi quasi, die das Hauptspiel verändern, haben sich nicht so wirklich durchgesetzt. Irgendwie, und das, da muss ich mich auch sehr mit einschließen, ist das Hauptspiel immer noch das beliebteste mit den ganz klassischen Regeln in der 10x20 Blockmatrix, so wie sie früher auf dem Gameboy und dem NES üblich war. Das ist immer so geblieben. In der neuesten Reinkarnation Tetris 99, da hat man ja das Battle Royale Prinzip, das ist ein bisschen Buzzword-mäßig ausgedrückt, aber in gewisser Weise stimmt das schon ein bisschen, mit Tetris zusammen verheiratet und ein sehr cooles Online-Spiel erschaffen. Bei Tetris 99 geht es darum, dass man gegen 99 andere Spieler spielt und als letzter überleben muss. Und man kann sich so ein bisschen battlen, indem man die Reihen, die man abgebaut hat, an jemanden schickt. Also, dass der die quasi in seine Matrix bekommt und dann entsprechend ein kleines bisschen schneller spielen muss, um sie wieder abbauen zu können. Und man kann auch sogar auswählen, an wen man sie schicken möchte. Das geht einmal einzeln, dafür hat man eigentlich nie die Zeit. Oder über so einen Mechanismus, dass man auswählen kann, man möchte kontern, man möchte attackieren oder man möchte irgendeinen angreifen, wo es möglichst viele Punkte bringt. Das sind so die Mechanismen, die man über so einen Schnelltoggle auswählen kann. Das macht dann schon mehr Sinn. Und jedenfalls ist das ein ziemlich tolles Spiel. Das gibt es quasi zu Switch Online dazu. Nicht ganz so toll finde ich, dass es jetzt den Download-Content gibt, wo man dann auch offline spielen kann. Der kostet 10 Euro. Ich finde, wenn man da hätte einen Mehrwert schaffen wollen für die Switch Online-Abonnenten, dann hätte man das auch dazu anbieten können. Aber nun gut, auch die nur Online-Variante, die halt eben dann für Switch Online-Abonnenten gratis ist, ist schon ziemlich cool. Von daher kann ich es nur empfehlen, auf jeden Fall mal reinzuspielen. Ich spiele es wirklich sehr gerne. Eine andere Entwicklung im Bereich um Tetris herum, die ich nicht so erfreulich finde, ist allerdings der Release von Tetris auf Smartphones oder Tablets. Und zwar die Android- und iOS-Versionen von Tetris sind wirklich auf In-App-Käufe programmiert worden. Also ich hab die App nicht installiert auf meinem iPhone, ich habe es mir nur im App Store angeguckt, und wenn ich mir die In-App-Käufe, die kann man vor der Installation einblenden, angucke, dann sehe ich wirklich, dass man sich solcher Münzen kaufen kann. Der teuerste In-App-Kauf ist bei 109 Euro für, ich glaube, es sind 200.000 Münzen. Ich weiß nicht, wofür man diese Münzen ausgeben soll, aber wenn ich das schon sehe, dann vergeht mir auch der Spaß daran, es herauszufinden, weil ich einfach nicht fortlaufend für ein Game bezahlen möchte, was sich nicht fortlaufend entwickelt. Da kommen vielleicht mal ein paar Patches oder so, falls es irgendwelche Fehler gibt, aber letztendlich kann man sagen, ist Tetris nun mal ausentwickelt. Irgendwelche weiteren fancy Spielmodi brauche ich nicht. Und die Portierung einmal im Jahr auf die neueste iOS-Version, falls sie überhaupt Änderungen erfordert, kann ja nun wirklich nicht von irgendwelchen Münzen abhängig sein. Ein einmaliger Kauf der App finde ich in Ordnung. Das kostet Geld. Das muss ja auch irgendwie dann angepasst werden im Laufe der Jahre. Aber gerade für so ein Game wie Tetris, fortlaufend irgendwelche Münzen einzufordern, das finde ich schon ziemlich happig, und das mache ich auch nicht mit. Da hole ich mir lieber den Gameboy raus und spiele darauf eine Runde. Ja, und ich verstehe es halt nicht. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich Leute gibt, die das tun. Scheinbar schon, sonst würde das Modell ja nicht immer so weiter fortgeführt werden. Aber ich kaufe doch nicht irgendwelche Münzen, um Tetris spielen zu können. Leute, ernsthaft. Also für 109 Euro, das ist ja dieses große Paket da mit den Münzen, da kann ich mir auch. Da kann ich mir zwei gemoddete DMG-01 bei eBay kaufen, mit Backlight, mit neuem Case, mit allem. Schnickschnack, kann mir zweimal Tetris kaufen und ein Linkkabel und kann dann darüber auch spielen. Also, das kann es nun wirklich nicht sein. Okay, jetzt muss man dazu sagen, man muss nicht 109 Euro bezahlen, um da wahrscheinlich Tetris spielen zu können. Aber wenn ich immer wieder irgendwelche Micropayments machen muss, um irgendwas nachzukaufen oder um weiterspielen zu können, das geht am Grundgedanken von Gaming für mich vorbei, denn Gaming ist natürlich Unterhaltung und Freizeit, und die sollte möglichst einfach sein. Und möglichst einfach war es damals, Gameboy an, beziehungsweise Spielereien, Gameboy an und losspielen, ohne irgendwas zu machen. Man muss nichts konfigurieren, man muss nichts einrichten, man konnte einfach losspielen bei Tetris, und ja, das geht damit quasi verloren. Deswegen habe ich die mobilen Varianten komplett außen vor gelassen und werde sie auch weiterhin gekonnt ignorieren. So, genug vom Negativen über Tetris und seine Entwicklung. Blicken wir auf 35 tolle Jahre mit Tetris zurück. Und zwar in Form von den schon genannten 10 Fakten, die ich rausgesucht habe. Mit der Bekanntheit von Tetris und vor allen Dingen auch in 35 Jahren kann man eine Menge Rekorde aufstellen. Einige davon sind im Guinness-Buch der Rekorde festgehalten. Damit wären wir auch schon beim ersten Fakt, und zwar die beiden, ich habe jetzt zwei rausgesucht, ich glaube, es gibt sogar noch mehr, Rekorde, die Tetris aufgestellt hat. Zum einen ist Tetris das Spiel mit den meisten Portierungen auf Plattformen. Tetris ist auf 65 Plattformen erschienen zum Zeitpunkt des Guinness-Buch-Eintrages. Und ich glaube, spontan könnte ich nicht mal 65 Plattformen aufzählen, unterschiedliche. Wenn mich einer danach fragen würde, von daher großen Respekt. Tetris wird ja auf alles Mögliche portiert. Da heutzutage und auch in den letzten 35 Jahren eigentlich jede Hardware fähig war, Tetris auszuführen, ist das kein großes Problem. Es muss aber auch gemacht und vertrieben werden, und da war man ziemlich fleißig, und deswegen kann man heutzutage auch wirklich auf jeder Plattform Tetris spielen. Von der Smartwatch über mobile Konsolen bis hin zu, ja, weiß ich nicht, Fernsehern oder so. Irgendwo gibt es immer eine funktionierende Tetris-Variante dann zum Installieren oder zum Kaufen. Oder beides, je nachdem. Der zweite Rekord im Guinness-Buch der Rekorde war für das Spiel mit dem oder auf dem größten architektonischen Display. Und zwar war das ein Gebäude in Philadelphia, wo dann über die Fenster und deren Beleuchtung Tetris gespielt wurde. Da wurde dann die Matrix nachgebildet und über eine Steuerung dann Lampen gesteuert, wodurch man dann aus großer Distanz Tetris spielen konnte. Ist also zweifelsohne das größte jemals gespielte Tetris-Spiel in Größe eines Wolkenkratzers. Krasse Sache auf jeden Fall. Beziehungsweise eines großen Bürogebäudes. Wolkenkratzer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein großes Display hat man ansonsten keiner anderen Konsole, würde ich mal behaupten. Der zweite Fakt ist, gerade vor dem Hintergrund der damals sehr angespannten politischen Lage, sehr erwähnenswert. Und zwar war Tetris das erste Softwareprodukt, welches aus der UdSSR in die USA exportiert wurde, berichtet die New York Times am 29. Januar 1988. Den Fakt fand ich sehr interessant, weil es damals nicht selbstverständlich war, dass man Software so einfach international vertreiben konnte. Das hatte damals auch noch nationale Sicherheitsinteressen und so weiter. Die gibt es heute zum Teil auch noch, gerade wenn es darum geht, Verschlüsselungstechniken zu im- und exportieren. Aber grundsätzlich kann man heute eine Software, gerade Unterhaltungssoftware, fast ohne Einschränkung international vertreiben. Das war damals nicht möglich und deswegen ist das ein Meilenstein gewesen, denn es hat gezeigt, dass, ja, dass die Softwaregemeinschaft, die Spielergemeinschaft international ist, international auch gleichgeschaltet ist, so gesehen, weil alle irgendwie Interesse an dem gleichen Content hatten und das Tetris-Fieber auch über Ländergrenzen hinweg übergeschwappt ist. Krasse Sache auf jeden Fall, wenn man mal so zurückdenkt, wie das damals war. Ihr kennt die Tetris-Story wahrscheinlich. Ich werde auch noch mal eine Episode darüber machen. Es war ein riesiges Drama mit den Rechten von Tetris, wer sie bekommen hat, wer sie nicht bekommen hat und wer sie glaubte zu haben. Aber das ist wirklich, wirklich ja, ein interessanter Fakt, wenn man sich das mal so vor Augen hält, dass das damals nicht selbstverständlich war und dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Gut, der dritte Fakt. Bei den Paralympics 2014 in Sochi wurde der Schriftzug Impossible in der Zeremonie mit den Tetris-Steinen quasi nachgebaut. Also man hat sich da tatsächlich auf die Herkunft von Tetris nochmal zurückbesinnt, dass man sie selber war, es war ja in Russland, und hat das mit in die Zeremonie eingebaut und dann eben den Schriftzug Impossible mit den Tetrominos nachgebaut. Fand ich sehr schön, sah auf jeden Fall sehr cool aus und dass man sich auch quasi damit identifiziert und das auch in so eine Zeremonie aufnimmt, spricht natürlich auch für den Erfolg von Tetris und auch die eigene Wahrnehmung, dass man sich dann quasi da als Urheberland mit identifiziert. Nummer 4 ist Tetris 64, welches leider nur in Japan erschienen ist, mit dem Herzfrequenzmesser. Also Tetris 64 war eine Portierung von Tetris, welche für das Nintendo 64 erschienen ist, man kann es schon erahnen, welches den Herzfrequenzmesser nutzen konnte. Ich glaube sogar, es war fast das einzige Spiel, was den vernünftig genutzt hat. Und zwar konnte man sich dann den Sensor ans Ohrläppchen ja, anklemmen und dann konnte das Spiel die Herzfrequenz des Spielers aktiv mit ins Spiel aufnehmen und entsprechend die Geschwindigkeit steuern. Klingt so ein bisschen nach so einem Proof of Concept. Ich glaube, mehr war es auch nicht, auch wenn es richtig vertrieben wurde. Aber es ist so ein Ding, man probiert es einmal aus und macht es danach nie wieder. Aber ich finde es so als kleines Projekt ganz interessant. Wir haben heutzutage ja auch über Smartwatches und Fitnessarmbänder die Möglichkeit, über diese grüne Diode auch die Herzfrequenz des Spielers zu ermitteln. Und wäre mal ganz interessant, eine Runde zu spielen und dann wirklich zu gucken, wie sich das auf das Spiel auswirkt, wie viel Stress man wirklich hat beim Spielen, gerade wenn man in den höheren Bereich der Matrix kommt und schon gucken muss, dass einem das Spielfeld nicht voll läuft, dann denke ich mal, ist der Herzschlag schon um einiges erhöht. Das würde ich fast schon als Kunstprojekt bezeichnen, denn es könnte aufzeigen, was für einen Einfluss Computerspiele auf den Menschen haben. Das ist nichts Ungewöhnliches, das würde man sich heute auch natürlich, oder würde man sich heute nicht drüber wundern, wenn man so von Adrenalin und Aufregung bei Computerspielen spricht. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass dieses Spiel schon sehr alt ist und auch mit sehr einfacher Grafik und so weiter trotzdem schon so einen Impact auf die Wahrnehmung des Spielers und auf die körperliche Reaktion des Spielers haben konnte. Ein interessantes Projekt, welches so gut wie keine Aufmerksamkeit bekommen hat, aber vielleicht mal so als Homebrew-Projekt für mit dem Fitnessarmband oder so, wäre das doch vielleicht mal eine coole Sache, wenn man das mal nochmal dann heutzutage spielen könnte. Der fünfte Fakt ist eigentlich schon relativ bekannt. Und zwar hat der Erfinder von Tetris, Alexei Paschitnow, erst rund 10 Jahre später, nach der Veröffentlichung von Tetris, Geld für seine Arbeit bekommen. Die Rechte beanspruchte damals die Sowjetunion für sich und vertrieb auch die entsprechenden Lizenzen von Tetris. Von dem großen Erfolg hat Paschitnow allerdings nicht viel mitbekommen. Er hat natürlich gesehen, dass das Spiel um die ganze Welt ging, hat aber nichts dafür erhalten. Beziehungsweise nur seinen normalen Lohn, den er auch schon vorher bekommen hat. Und erst seit Mitte der 90er Jahre verdient er entsprechend Geld mit Tetris, mit der Tetris Company, die in den USA beheimatet ist und die Lizenzen entsprechend vertreibt. Paschitnow war eigenen Angaben zufolge jedoch damals ziemlich glücklich, dass die Leute sein Spiel gespielt haben. Finde ich eine sehr sympathische Aussage und ich finde es auch sehr gerechtfertigt, dass er jetzt dafür eine hoffentlich angemessene Entlohnung bekommt. Er hat sich damals aber damit zufrieden gegeben, dass die Leute sein Spiel gespielt haben. Würde man nach so einem Welthit auch nicht vermuten, aber in dem Falle war es dann so, hat dann aber zum Glück doch noch eine glückliche Wendung genommen. Nummer 6. Tetris war das erste Spiel im Weltraum. 1993 von Alexander Alexandrowitsch Serebrow mit auf die Raumstation MIR genommen worden, also ein Gameboy und das Tetris-Modul. Und zusammen umkreisten die drei sozusagen die Erde mehr als 3000 Mal auf der 196-tägigen Reise. Das Modul wurde später vom Auktionshaus Bonhams für 1220 US-Dollar versteigert. Das entspricht rund 1083 Euro inklusive Zuschlag. Und das Ganze ist auch quasi die Quelle von diesem Fact. Denn das Auktionshaus wirbt auf seiner Webseite auch noch mit dieser Versteigerung. Tetris war eben auch schon damals eine sehr beliebte Form der kurz- oder vielleicht auch langwierigen Unterhaltung. Nummer 7 ist eine Arbeit von Nico Böhm, Gabriel Kokai und Stefan Mandl von den Departments of Computer Science 8 und 2 an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, welches bestätigt, dass es keine Strategie für ein endloses Tetris-Spiel geben kann. Da werden einige Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel auch die Fitness des Spielers, was mathematisch möglich ist, was körperlich möglich ist und alles in Relation gesetzt. Und die Aussage wird damit bestätigt, dass man Tetris nicht unendlich lange spielen kann. Irgendwann wird das Spielfeld volllaufen. Es ist auch genau angegeben, was rechnerisch dann, wie viele Anzahl von Zeilen man oder Reihen man abbauen kann. Ich habe das Paper in den Shownotes verlinkt. Das Ganze ist 2005 erschienen und man kann sich da auch noch entsprechend das ganze Paper angucken. Falls ihr aber doch die Hoffnung gehabt habt, unendlich lange Tetris spielen zu können, zumindest in einem Spiel, geht das nicht. Selbst die besten Spieler scheitern irgendwann und auch rein rechnerisch ist es nicht möglich, das Spiel endlos lange zu spielen. Wir haben es vermutet, dann wurde es nochmal bestätigt. Wir haben vorhin schon über das größte Tetris-Spiel gesprochen, was in Philadelphia auf dem Bürogebäude gespielt wurde. Kommen wir nun zum kleinsten Spiel von Tetris. Der 8. Fakt ist Tetris unter einem Mikroskop. In einer Arbeit an der Freien Universität Amsterdam wurde Tetris unter einem Mikroskop gespielt. Sodass man dann quasi die einzelnen Spielsteinchen nur in ganz mikroskopisch kleiner Form durch das Mikroskop sehen konnte. Das Interessante an dem Fact ist eigentlich, finde ich, die Bemühung der Leute, Tetris auf alle möglichen Varianten oder in allen möglichen Varianten auf allen möglichen Plattformen zu spielen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, an die Community, die immer Linux auf alle möglichen Geräte bringen möchte. Finde ich auch mal sehr interessant, wo man Linux zum Laufen kriegt und so einen gleichen Hype gibt es auch quasi mit Tetris, dass man das überall spielen möchte oder zumindest von der reinen Machbarkeit her irgendwo spielen möchte. Das zeigt so die Liebe zu dem Spiel und wie die Leute damit verbunden sind. Das finde ich mal sehr, sehr, sehr geil, wenn ich sehe, was Leute da an Herzblut reinstecken, nur um Tetris in irgendeiner weiteren Form realisierbar zu machen. Das ist ja eine Machbarkeitsstudie, die auch schon oft gezeigt hat, dass dieses Spielprinzip auf allen möglichen Gerätschaften funktioniert. Fakt Nummer 9 beschäftigt sich mit dem Quasi-Nachfolger von Tetris, und zwar Weltris, welcher von Paschitnov selbst 1989 vorgestellt wurde. Das Spiel ist Tetris in 3D sozusagen und man guckt nicht von der Seite auf das Spielfeld, sondern von oben und hat damit quasi die dritte Dimension noch zusätzlich zu meistern und dann damit quasi dann die nächste Generation von Tetris eröffnet. Das Spiel erhielt recht positive Kritiken, aber wenig Verbreitung. Ich habe bis vor kurzem auch noch nie davon gehört, muss ich leider zugeben. Jetzt erst zu der Recherche hier für diese Episode. Ich werde es mir nochmal angucken, aber große Verbreitung hat das Spiel nicht bekommen. Den Erfolg von Tetris konnte nichts mehr übertreffen. Und das haben auch die Spieler damals so gesehen, weswegen das Spiel also auch keine größere Nennung fand. Und last but not least, Fakt Nummer 10. Da habe ich einen Zitat bzw. eine Aussage eher rausgesucht von Paschitnov selbst, die zum Denken anregen soll. Und zwar die Aussage ist, dass Tetris die Fehler des Spielers darstellt und nicht die Leistung. Und das orientiert sich am realen Leben, denn die Leistung wird oft nicht honoriert, aber die Fehler wird man noch lange mit sich rumtragen. Bei Tetris kann man sehr schnell viele Reihen abbauen, wenn man gut spielt. Das hat man aber sofort wieder vergessen, denn bis auf ein paar Punkte im Punktezähler passiert nichts. Aber wenn man sich einmal einen Fehler erlaubt hat, kann das schon das ganze Spiel beenden, weil man sich dann komplett zubaut. Das heißt, den Fehler trägt man sehr, sehr lange mit sich rum, unter Umständen das ganze Spiel, bis es zu Ende geht. Die eigentliche Leistung ist aber quasi sofort wieder verflogen. Ist schon sehr philosophisch und ja, aber irgendwie ist es interessant, darüber nachzudenken. Das wollte ich nochmal so mit ans Ende geben. Das ist natürlich keine Philosophie, die beim Erstellen von Tetris eine Rolle gespielt hat, das ist mir auch klar. Aber die Analogie zum realen Leben ist schon trotzdem relativ interessant. Gut, damit wären wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte noch ein kleines bisschen Werbung für die nächsten Episoden machen. Und zwar haben wir am 28. Juni zwei Episoden zum Thema Super Mario Maker 2 für die Switch. Ich habe ja eine Umfrage auf Twitter gemacht, was ihr davon haltet. Und da war so. Der Großteil der Teilnehmer an der Umfrage hat sich die Episode gewünscht, fand das cool. Aber eben nicht alle, es waren irgendwie, glaube ich, 60%. Und aus diesem Grunde habe ich gesagt, okay, ich veröffentliche die beiden Episoden zusätzlich. Sie ersetzen also keine reguläre Episode, sondern erscheinen einfach zusätzlich. Wenn ihr Bock habt, hört rein. Die erste beschäftigt sich allgemein mit Super Mario Maker 2 und im Vergleich auch zu den Vorgängern. Und die zweite Episode ist dann, Carsten spielt Super Mario Maker 2. Ist auch so ein bisschen getrennt worden, das Carsten-Spielformat und die allgemeine Episode, weil ich auch ein bisschen Feedback haben wollte, ob ihr das Carsten-Spielformat hört. Und dann kann ich anhand der Downloadzahlen ja auch gut erkennen, ob ihr beide Episoden hört oder nur eine. Und vor allen Dingen könnt ihr auch sehr einfach eins von beiden überspringen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Neu allgemein bei Pixel Pommes ist der Sendeplan auf der Homepage. Das ist kein akuter Sendeplan, jetzt wann kommt genau welches Thema, sondern das ist so ein bisschen Brainstorming-mäßig. Welche Ideen habe ich schon fest eingeplant? Die Reihenfolge kann variieren, es kann noch was dazwischen kommen. Aber falls ihr euch freuen wollt, welche Episoden als nächstes kommen, dann schaut in den Sendeplan und dann wisst ihr Bescheid, was so in Zukunft kommt. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.